Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 93. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute machen wir mal wieder in Kunststoff. Aber nicht ausschließlich, zumindest nicht Polymer pur. Wir werden nämlich Fasern in die Bauteile integrieren. Allerdings nicht nur kleine Faserschnipsel, sondern endlos Fasern. Regelmäßige HörerInnen dieses Podcasts denken nun vielleicht zurück an Folge 11, in der wir die Technologie von Mark Forged unter die Lupe genommen haben. Dieses Unternehmen bettet Endlosfasern in Bauteile ein, die im Schmelzschichtverfahren, kurz FFF, entstehen. Mein heutiger Gast macht das anders. Er zaubert die Fasern in lasergesinterte Bauteile, verarbeitet sie also im Pulverbett. Wenn man kurz drüber nachdenkt, klingt das eigentlich fast unmöglich. Wie es aber offenbar doch möglich ist und wozu das Ganze nützlich sein kann, das möge er uns doch bitte selbst erklären. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Simon Zeitler vom Institut für Produktionstechnik des KIT, des Karlsruher Instituts für Technologie. Hallo Herr Zeitler, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Hallo Asche, vielen lieben Dank. Genau, mein Name ist Simon Zeitler. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionstechnik hier in Karlsruhe. Bin jetzt genau auch schon 3 Jahre dabei und genau zum Thema Karriereweg, vielleicht für den einen oder anderen doch ganz interessant. Ich bin ein KIT-Urgestein. Ich habe damals am International Department angefangen, meinen Bachelor auf Englisch gemacht, aber auch schon Maschinenbau. Dann den Master auf der deutschen Seite weitergemacht und bin nach der Masterarbeit hier am WBK gelandet und befasse mich jetzt funktionsseitig mit der Endlosfaserverstärkung im Lasersintern.
Zum Aufwärmen fangen wir an mit einer relativ einfachen Frage. Warum bzw. wann ist es sinnvoll, Fasern in Bauteilen zu haben?
Ja, das sind natürlich die klassischen Argumente, die dann irgendwo aus dem Leichtbau, aus Performancegründen oder aus Nachhaltigkeitsgründen kommen können. Es geht eigentlich immer darum, Fasern in Bauteile zu integrieren, wenn wir möglichst hohe Festigkeiten oder Steifigkeiten bei möglichst geringem Gewicht haben wollen. Dafür bieten sich die vor allem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe schlichtweg an. Sprich, wenn wir höhere Dynamiken wollen, ist das eine gute Option. Wenn wir vielleicht auch anspruchsvollere Geometrien erzeugen wollen, dann können wir auch das mit faserverstärkten Kunststoffen abbilden.
Geben Sie uns doch mal bitte 2, 3 Beispiele. In welchen Bauteilen, die die meisten HörerInnen kennen, finden sich Fasern?
Ja, also da ist letztlich ganz einfach, mal mit dem Radsport starten. Als begeisterter Radfahrer hat man vielleicht nicht nur das eine Rad daheim, sondern ein paar mehr. Und mittlerweile ist ja der Go-To-Werkstoff, vor allem bei den höher performanten Rädern, Carbon. Ja, hat in dem Fall einfach den Vorteil, dass wir die notwendigen Steifigkeiten und Festigkeiten erzielen können, aber auch gezielt an Bereichen, wo eben nicht die maximale Steifigkeit gewünscht ist, auch eine Compliance reinbauen können oder reiningenieren können. Hier beispielsweise, klar, der komplette Rahmen, Lenker, Kurbel, aber natürlich auch in Sportbägen oder Anwendungen, Tennisschläger beispielsweise oder in der Formel 1. Also überall, wo irgendwo Performance bei niedrigem Gewicht gebraucht wird.
Okay, wie werden diese Teile bisher zumindest klassischerweise hergestellt?
Der normale Prozess, wir haben irgendwo Faserhalbzeuge, also keine Einzelfasern, sondern schon vorverarbeitete Fasern, die in Mattenform, in Schlauchform vorliegen. Diese werden eigentlich immer in eine Form reingelegt, bevor dann die Matrix, also der Kunststoff, unter einem gewissen Druck und Temperatur eingespritzt wird. Das wäre beispielsweise beim RTM, also Resin Transfer Molding, der Fall. Wir haben das Automated Fiber Placement, bei dem mittlerweile auch komplexere 3D-Konturen mittels Roboter gelegt werden können. Aber wir brauchen normalerweise immer irgendwo ein Werkzeug. Das muss vorher entweder gefräst oder auf eine andere Art und Weise hergestellt werden. Und wir haben meistens auch immer ein bisschen mehr Abfall, sagen wir es so.
Damit haben Sie meine nächste Frage eigentlich schon weitgehend beantwortet, nämlich wo ist der Vorteil, wenn gedruckt wird, also wenn nicht auf klassische Weise hergestellt wird?
Ja, also richtig, da habe ich ein bisschen was vorweggenommen. Wir brauchen schlicht und ergreifend kein Werkzeug und man muss sich vorstellen, wenn man nicht nur ein Bauteil in der Massenproduktion fertigt, sondern vielleicht relativ agil auf mehrere Bauteile gehen möchte, dann sind Werkzeuge extrem teuer. gerade beispielsweise für den Spritzguss oder für, das kann natürlich durch den Druck komplett vermieden werden. Zudem haben wir weniger Verschnitt. Die Fasermatten müssen gegen Ende nicht mehr abgeschnitten werden. Wir können die Fasern gezielter einbringen. Dazu kommt auch, dass die Lagerung des Materials natürlich etwas einfacher ist. Wir müssen nicht mehr Fasermatten in verschiedensten Größen vorhalten, unter anderem auch den Abfall vorhalten, sondern wir haben das Material im pulverbettbasierten Verfahren eben in Pulverform oder bei explosionsbasierten Verfahren in Granulat- oder Filamentform vorliegen, haben also eigentlich ein Ausgangsmaterial für alle Bauteilgeometrien, die wir fertigen möchten. Das ist natürlich bei Lagerkosten deutlich günstiger und im Endeffekt auch schneller. Wir müssen kein Werkzeug fertigen, wir können schneller auf unsere Rohstoffe zurückgreifen.
Perfekt. In der Einleitung hatte ich es erwähnt, das US-Unternehmen Markforged, übrigens gerade übernommen worden von Nano Dimension, integriert Endlosfasern in FFF, also in Schmelzschichtbauteile. Das ist seit Jahren erprobt und inzwischen dutzendfach im Einsatz. Stelle ich mir die Frage, warum setzen Sie nun auf das Lasersintern im Pulverbett? Was sind da die Vorteile?
Ja, die ursprüngliche Überlegung war eigentlich, sich anzuschauen, warum mittlerweile in fast allen Verfahren irgendwie Kohlenstofffaserverstärkte Bauteile zum Einsatz kommen können, aber noch nicht im Lasersintern, weil das Lasersintern schlichtweg den ein oder anderen Vorteil hat. Wir haben eine deutlich bessere Oberflächenqualität, als wenn wir explosionsbasiert arbeiten. Wir haben nicht mehr diese Rilligkeit in der Oberfläche. Wir haben höhere Genauigkeiten, weil wir im Endeffekt eigentlich nur noch über die Pulverhorngröße und über den Spotdurchmesser des Lasers beschränkt sind und nicht mehr über den Düsendurchmesser. Wir haben in aller Regel eine höhere Dichte, als wenn wir extrusionsbasiert arbeiten würden, sprich wir kriegen bessere Grundeigenschaften des Bauteils raus. Ein weiterer Riesenvorteil ist, wir haben nicht mehr oder keine so große Anisotropie im Grundsubstrat. Man muss sich vorstellen, wenn extrusionsbasiert gearbeitet wird, dann wird Schicht auf Schicht abgelegt. Das heißt, die Schicht, die gerade abgelegt wurde, kühlt aus. Dann kommt die nächste Schicht drüber. Und die Anbindung zwischen diesen Schichten ist schlicht und ergreifend nicht so gut. Und beim Lasersintern ist die Anisotropie eben deutlich, deutlich geringer. Ein weiterer Vorteil, der relativ offensichtlich ist, wir brauchen keine Stützstrukturen. Das heißt, wir können nicht nur ein Bauteil im Druckraum fertigen, sondern wir können den Druckraum eigentlich maximal füllen und haben damit eben eine höhere Auslastung der Maschine, eine höhere Produktivität und eben auch weniger Reste, die wir vielleicht entsorgen oder dem Neupulver wieder beimischen müssen.
Das klingt ziemlich einleuchtend. Das sind ziemlich viele gewichtige Vorteile. Schildern Sie mal bitte den Druckprozess Schritt für Schritt, also grob. Wie läuft das ab?
Genau. Beginnen möchte ich damit vielleicht mit dem normalen Lasersintern. Das ist relativ bekannt mittlerweile, aber ich glaube, ein kleines Recap schadet da nicht.
Perfekt.
Wir haben eine Bauplattform, einen Pulvervorrat und einen Überlauf, also eigentlich drei Behälter. Wir haben also eine geschlossene Pulverschicht, in die wird mittels Laser, der über Spiegel abgelenkt wird, die Kontur, die Schichtinformationen eingeschmolzen, gesintert. Nachdem eine Schicht abgeschlossen ist, senkt sich die Bauplattform eben um eine Schichthöhe ab. Der Pulvervorrat fährt etwas nach oben. Dann haben wir entweder Rollen- oder Klingenbeschichter, die dann Frischpulver über die Bauplattform schieben. Und genau dann kann die nächste Schicht eingesintert werden. Kommen jetzt Fasern dazu, dann wird es ein wenig anders. Wir müssen nämlich irgendwo den Druckprozess unterbrechen, um Fasern einzubringen. Jetzt, wenn jemand ein bisschen mehr Verständnis zum Lasersintern hat, dann weiß derjenige oder der Zuhörer, dass es ein relativ temperaturkritischer Prozess ist. Wir arbeiten in unserem Fall metallkristallinen Thermoplasten. Sprich, wir haben ein Prozessfenster zwischen Schmelztemperatur und Kristallisationstemperatur. Verlassen wir es nach unten, haben wir Kristallisation der Molekülketten und damit Verzug, das wir auf jeden Fall vermeiden möchten. Verlassen wir dieses Fenster nach oben, schmilzt eben die Oberfläche an anderen Stellen auf, die wir eventuell nicht im Bauteil haben möchten. Macht den Prozess also relativ anspruchsvoll zu regeln. Was passiert jetzt, wenn ich eine Faser einbringen möchte? Ich muss den Druckprozess an einer gewissen Stelle unterbrechen. Und das passiert in diesem Fall, nachdem die Schichtinformationen für die Schicht, in die die Faser integriert werden soll, eingelasert wurden. Sprich, wir haben schon ein versintertes Bauteil, fahren dann mit der sogenannten Faserintegrationseinheit ist im Wesentlichen ein Extruder, allerdings ohne Filament, sondern eigentlich nur für die Faser, mit einer beheizten Düse in einem definierten Abstand über dem Pulverbett, erzeugen damit über Wärmestrahlung ganz lokal eine Schmelzzone oder eine Wärmeeinflusszone, in die wir dann die Faser, in unserem Fall aufgrund der Handhabung einen 1K-Rohwing, also 1000 Einzelfasern, einlegen können. Das Ganze dann natürlich zweidimensional in der Schicht NC gesteuert. Und jetzt wird sich der ein oder andere sicherlich gefragt haben, okay, ja, Lasers hintern, da sind ja oben eigentlich Infrarotstrahler, die Pulveroberfläche irgendwie temperieren. Wenn da jetzt was in den Strahlengang dieser Infrarotstrahler reinfährt, dann kühlt die Bauteiloberfläche ab. Richtig, war auch ein großes Problem, dem sich der Kollege, der die Anlage damals entwickelt hat, der mittlerweile Herr Dr. Baranowski, auch angenommen hat. Gelöst wurde das Ganze, indem wir eine zusätzliche Wärmequelle auch sehr, sehr dicht über die Pulveroberfläche gesetzt haben, die eben die Düse oder die geheizte Düse umschließt und somit die Oberfläche in dem Umkreis oder in dem Bereich, der abgestattet wird, nochmal temperiert.
Okay, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Sie haben es bildlich erklärt. Zunächst ganz klassisch Laser sintern. Pulver wird ausgebracht. Der Laser sintert die Pulverpartikel zusammen.
Richtig.
Dann kommt die Faserausbringungseinheit, so haben Sie es genannt, und legt die Faser auf das Substrat, das schon gesintert ist.
In das Substrat, wichtig.
Wir haben das Problem,
dass wir eine gewisse Schichthöhe haben, die wir danach wieder mit dem Beschichter darauf schieben wollen, also an Frischpulver. Und die ist bei uns in unserem Fall oder im industrieüblichen Fall 0,1 Millimeter, sprich relativ klein. Die Faser an sich hat einen Durchmesser der Rohwing hat einen Durchmesser zwischen 300 und 400 Mikrometer. Mhm. Sprich, wenn wir den einfach drauflegen würden, hätten wir das Problem, dass der Beschichter diesen gerade wieder mitreißen würde.
Genau.
Im besten Fall wäre nur der Rohwing weg und keine Faser im Bauteil. Im schlimmsten Fall wird das Bauteil verschoben und der Druckprozess müsste abgebrochen werden.
Genau, dazu kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns noch ganz kurz bei den Materialien bleiben. Wir haben bisher von CFK, Kohlefaser-verstärkten Materialien gesprochen. Welche Materialien sind sonst noch möglich? Glasfaser als Stichwort?
Genau, also prinzipiell sind eigentlich alle Kunststoffe verarbeitbar, die im Lasersintern verarbeitbar sind. Die technisch relevanten sind da wahrscheinlich die ganzen Polyamide, 6, 12, 11, wie in unserem Fall 12. PEEK geht prinzipiell auch, TPE. Also da ist die Materialpalette kontinuierlich am Wachsen. Bezüglich des Fasermaterials oder des Rohwingmaterials, in unserem Fall Kohlenstofffasern, liegt daran, dass es aus unserer Sicht erstmal der relevanteste Use Case war. Denkbar sind natürlich aber auch Glasfasern, Basalt, Stahl. Also da ist eine Vielzahl möglich. Wichtig ist, dass wir die Faser eben nicht durch die hohen Prozesstemperaturen beschädigen. Man muss sich jetzt natürlich vorstellen, sollte man irgendwann PEEK verarbeiten, dann haben wir hier deutlich höhere Temperaturen Richtung 380, 400 Grad. Da kann eine Naturfaser vielleicht nicht mehr ganz so gut mithalten.
Sie hatten ein wesentliches Problem gerade schon angesprochen. Und das ist auch etwas, weshalb ich eingangs gesagt habe, tendenziell ist es eigentlich unmöglich, was Sie da machen, vielmehr die Frage, wie verhindern Sie es, dass, wenn Sie eine neue Faser einlegen, dass das eben ausgebrachte Pulverbett aufgewühlt wird, also uneben wird und damit für den Laser nicht mehr zu bearbeiten wäre?
Ja, das Geheimnis war, ist eigentlich, dass man sich Gedanken machen muss, wie tief die Faser im Bauteil liegen muss. Wir haben jetzt schon gehört, die Faser an sich hat Durchmesser 300 bis 400 Mikrometer oder der Rohwing ist ja keine Einzelfaser. Die Schichthöhe vom Frischpulver ist 0,1 Millimeter, also 100 Mikrometer. Das ist natürlich eigentlich die Bedingung, damit der ganze Prozess funktioniert, dass der Überstand der Faser über das Bauteil weniger als 100 Mikrometer ist, um eben nicht mehr mitgerissen zu werden. Mhm. Bedeutet, wir müssen die Faser sozusagen ein wenig in das Bauteil eingraben. Mhm. Das machen wir eben dadurch, dass wir eine lokale Schmelzzone erzeugen, in der wir das Bauteil, das schon gesintert wurde, wieder verflüssigen.
Ah, okay.
Und in dieses Schmelzbad die Faser einlegen. Und jetzt ist natürlich relativ klar, das ist ein Prozess, der sehr, sehr viele Wechselwirkungen hat. Mhm. Wir haben zum Beispiel Geschwindigkeit und Düsentemperatur spielen da ganz, ganz stark ineinander. Wenn wir langsamer werden und die Temperatur gleich lassen, dann wird diese Schmelzzone schlicht und ergreifend breiter, weil wir natürlich einen deutlich größeren Wärmestrom für eine Stelle haben.
Okay, jetzt haben wir die Faser. Sie haben es ja schön erklärt. Die Zone, wo die Faser abgelegt wird, nochmal aufgeschmolzen. Die Faser wird reingelegt, verschiebt sich also nicht mehr. Wunderbar, habe ich verstanden. Mhm. Jetzt sind wir mit einer Schicht fertig. Wird die Faser dann schichtweise abgeschnitten oder kann eine Faser Schichtgrenzen durchbrechen?
Also von jetzt Schicht muss man wieder, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die Faser kann nach unten Schichtgrenzen durchbrechen. Wir haben ja Schichthöhen von 0,1 Millimeter. Die Faser hat ihren definierten Durchmesser irgendwo. Der ist größer als eine Schichthöhe. Also müssen wir nach unten, also in das Bohrteil rein, auf jeden Fall Schichten durchbrechen.
Verstehe. Mhm.
Nach oben, also in Aufbaurichtung, geht das nicht, weil wir eben mit dem Beschichter über die Faser drüber müssen, ohne diese zu verschieben.
Okay, das heißt, es wird abgeschnitten nach der Schicht. Genau. Wie wird abgeschnitten?
Das ist ganz klassisch über eine Trennklinge und einen Bauanzug.
Wir haben über Temperaturen gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum nimmt die Faser beim Lasersintern keinen Schaden?
Das liegt an mehreren Sachen. Zum einen, gerade die Kohlenstofffasern sind ja sind deutlich höhere Temperaturen schon im Herstellprozess gewohnt. Da reden wir von 2000 Grad oder höher, je nachdem, ob Hochmodul oder eben hochfest. Das heißt, die Temperaturen, die wir hier im Lasersintern vorliegen haben, die tangieren die Fasern eigentlich nicht, zumindest Kohlenstofffasern. Mhm. Das heißt, da nimmt die Faser eher weniger Schaden. Zudem wird ein Schmelzbad erzeugt, sodass die Faser auch nicht mehr komplett blank liegt. Und die nächste Schicht, die darüber geschoben wird, schützt ja eben auch nochmal vor dem Laser. Wir lasern ja nicht auf die blank liegende Faser, sondern eben auf die nächste Pulverschicht, die darüber kommt. Das ist schon mal die eine Sache. Natürlich kann man da auch, natürlich haben wir auch andere Voraussetzungen. Ein normaler Rohwing, wenn man den in die Hand nimmt, der ist ja sehr, sehr biegeschlaff. Sprich, wir müssen den irgendwie handhabbar machen. In unserem Fall kommt da aktuell eine Acrylatbeschichtung drauf, eine Pericoat AC250, dient eigentlich nur der Eigensteifigkeit des Rohwings und weniger als eine klassische Schlichte, also ein Haftvermittler. Man sieht also, auch hier ist noch deutlich Optimierungspotenzial, um eben noch höhere mechanische Kennwerte erreichen zu können.
Okay, wie viele Pulverschichten müssen zwischen zwei Rohwing-Strängen ausgebracht werden?
Genau, wenn man jetzt sagt, dass die Rohwinge direkt übereinander abgelegt werden sollen, also in einem Gitter, dann sind es, in der Theorie sind es dann natürlich mindestens mal die 400 Mikrometer, die die Rohwingdicke ist. Jetzt ist es aber auch so, wenn wir einen Kontakt zwischen den einzelnen Fasersträngen haben, dann ist an dieser Stelle weniger schlechter oder im schlimmsten Fall gar nicht benetzt, also kein Kontakt zwischen Faser und Matrix, sprich also auch keine Kraftübertragung. Um das sicherzustellen, wurde bei uns so die Grenzwerte rausgefahren und die Grenzwerte als 700 Mikrometer Minimum, also 7 Schichten minimal bestimmt. Natürlich, wenn man jetzt anfängt, eben nicht mehr in einem kubischen Gitter, sondern in die hexagonal dichteste Packung oder ähnliches zu denken, also jetzt im zweidimensionalen gesprochen, nicht im dreidimensionalen, dann könnte man vielleicht auch die Schichten ein wenig reduzieren.
Okay, meine Frage zielt natürlich ab auf die maximale Faserdichte im Querschnitt des Bauteils. Wie hoch ist diese Faserdichte bei Ihnen bestenfalls?
Korrekt, also aktuell bei uns im besten Fall 25,1%. Danach wird es ein wenig prozessinstabiler, aber auch hier ist das Ganze noch nicht schlussendlich auf die Spitze getrieben, weil die Faserpfade eben direkt übereinander liegen. Ich habe es gerade angesprochen, wenn wir die leicht versetzen, in dem Fall einen Zickzack ablegen könnten oder würden, könnte man vielleicht noch das ein oder andere Prozent herausholen. Das klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen wenig, wenn man sich die ganz klassischen Handlaminierverfahren mit irgendwie 70% anschaut. Klar, aber im additiven Bereich sind wir hier noch relativ gut dabei, also im klassenüblichen Standard.
Das zur Faserdichte. Lassen Sie uns über die Bauteildichte reden. Wie sieht die aus?
Genau, bei uns in der Forschung in unserer Anlage, muss dazu sagen, das ist eine Eigenentwicklung, die ist bei weitem nicht so optimiert wie eine industrielle Anlage, sind wir zwischen 2 und 6%, je nachdem, in welchem Bereich der Anlage man sich befindet und in der Nähe der Faser oder weiter weg. Industrielle Anlagen können natürlich unter irgendwo 2% kommen und damit auch wirklich die Spritzgussqualität erreichen. Die ist bei uns noch nicht schlussendlich da, liegt aber ja an der Anlagentechnik und weniger am Prozess.
Das habe ich jetzt offen gesagt nicht verstanden. Die Frage war nach der Bauteildichte, wenn Sie sagen 2 bis 6%, kann also ich das nicht glauben.
2 bis 6% Porosität.
Achso, okay.
Sorry, die gut, andere Richtung.
Nee, gut, dann, nee, habe ich falsch verstanden, sorry. Lassen wir uns ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Für welche Teile ist Ihr Verfahren perspektivisch besser geeignet als, Sie hatten es eingangs erwähnt, das klassische Mattenlegen oder auch, wenn Sie es kurz erklären wollen, das Patch Placement und die Markforged-Lösung? Wo ist Ihr Sweet Spot?
Genau, also fangen wir vielleicht mal beim klassischen Mattenlegen an, also Handlaminierverfahren. Hier werden Matten aufgebracht oder auf eine Form gelegt. Dann gibt es Menschen, die mit Werkzeugen, in dem Fall einfach eine Art Besen oder Rubber, die Matrix in die Fasern, in die Fasermatten reinbringen, um eben die Endkontur oder die Fasern zu benetzen. Wir haben das Patch Placement, bei dem mittlerweile oftmals automatisiert Halbzeuge, in dem Sinne Faserbänder, auf Form gebracht werden und natürlich die Markforged-Lösung als 3D-Druck-Pendant. Wenn man sich jetzt anschaut, wie das Ganze funktioniert, das klassische Mattenlegen, da ist der Mensch dabei. Das wird sich eher weniger für eine sehr große Serie eignen. Hier sind halt große Bauteile, die vielleicht mit der Maschinentechnik nicht handhabbar sind. Vielleicht auch sehr komplexe Bauteile, allerdings immer irgendwo eine sehr, sehr kleine Serie. Genau, ebenfalls, also es werden auch Werkzeuge benötigt, sprich auch ein relativ langsamer Prozess. Dann haben wir das Patch Placement. Hier haben wir ebenfalls irgendwo eine Form, die benötigt wird. Es geht gerade, also die Forschung geht gerade dahin, dass man mit kollaborativen Robotern oder dass Roboter zusammenarbeiten, um eben ohne Form solche Dinge, solche Geometrien erzielen zu können. Und ja, das ist schon ein bisschen mehr automatisiert, aber auch hier eher große Bauteile und keine wirkliche Serienfertigung. Mal zu Markforged. 3D-Drucker sind mittlerweile sehr, sehr gut automatisiert. Die Markforged-Lösung ja, zeigt sich auch als prozessstabil. Es kommen gute Eigenschaften raus. Aber auch hier haben wir immer noch das Problem, wir kriegen halt ein Bauteil oder vielleicht auch, wenn es in einer Ebene ist, 2, 3 Bauteile in den Druckraum. Allerdings in Z-Ebene oder in Z-Richtung können wir keine Bauteile stapeln. Da brauchen wir schlicht und ergreifend zu viele Stützstrukturen. Wir brauchen Nachbearbeitung, also auch dieser Prozess ist noch nicht wirklich für irgendwie eine Kleinserie geeignet. Jetzt kommt das Laser-Sintern ins Spiel. Wir haben hier eben keine Stützstrukturen. Das Entpulvern ist mittlerweile auch automatisierbar. Sprich, hier können wir wirklich auch Kleinserienteile umsetzen, auch relativ flexible Kleinserien, sagen wir es mal so. Also wir müssen nicht immer ein Bauteil auf eine Anlage fertigen, sondern wir können den Bauraum eben optimal ausnutzen und somit auch die Produktivität steigern.
Klingt eigentlich ziemlich gut. Eigentlich hätte ich so eine Maschine. Gleichzeitig haben Sie geschildert, das ist schon ziemlich komplex, der Herstellungsprozess. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, das ist auch noch im Forschungsstadium. Deshalb die Frage, wie weit sind Sie von der Marktreife entfernt?
Ja, aktuell befindet sich die Anlage irgendwo im TRL 4.5,
also eher 5. Erläutern Sie es bitte kurz.
Ja, Technology Readiness Level, ist, sprich einfach der Stand am 1 ist die Idee und 10 ist eben die Serie oder eine seriennahe Anlage. Wir sind irgendwo in der Mitte. Der Prozess müsste sicherlich, oder um ihn in die Marktreife zu überführen, müsste der Prozess in bestehende Anlagen, in größere Anlagen integriert werden. Wir können den Prozess beherrschen, das haben wir gezeigt. Allerdings ist da natürlich, wie Sie auch gesagt haben, noch ein wenig Verständnis erforderlich. Aktuell wurde nachgewiesen, es geht. Wir wissen, was wir mit den aktuellen geschwindigkeitsoptimierten Prozessparametern an Bauteilkennwerten rausbekommen. Jetzt ist aber so, dass wir den Prozess noch nicht im Detail verstehen, der vielleicht dann für die Industrie, um eben dauerhaft Qualitäten sicherstellen zu können, erforderlich ist. Da läuft auch gerade ein DFG-Projekt, um eben dieses Prozessverständnis zu erhöhen, also ganz auf Grundlagenebene. Unter anderem, wie sind die Zusammenhänge zwischen der Prozessführung und den resultierenden Bauteileigenschaften? Man muss sich jetzt vorstellen, wir haben es vorher schon mal gesagt, wenn wir schneller werden, also wir haben Zusammenhänge, wenn wir schneller werden, können wir Temperaturen senken, um eben die Faser immer noch ausreichend tief in das Bauteil einzubringen. Man könnte aber natürlich auch die Temperaturen gleich lassen, also einfach die Faser vielleicht etwas tiefer einbringen oder mehr aufschmelzen, dem Ganzen mehr Zeit geben. Und ja, die Zuhörer, die sich vielleicht mit Thermoplasttechnik ein bisschen auskennen, die wissen, dass je mehr Zeit wir der Faser oder ja, dem Bowing geben, anzubinden, je höher die Temperaturen sind, unter denen er anbinden kann, desto besser ist am Ende auch die ganze Anbindung, also das ganze Bauteil am Ende. Und das Ganze muss aber untersucht werden. Wir wissen nicht, wo die Grenzen sind. Wir wissen nicht genau, wie sich der ganze Prozess aktuell noch verhält unter den Gesichtspunkten. Das ist mein Job, wenn das mal, wenn das Ganze mal veröffentlicht und oder untersucht wurde, dann ist es sicherlich für die Serienhersteller auch sehr interessant, das Ganze bei sich mal in die Anlagen zu integrieren.
Wer integrieren will, wie viel Bargeld muss er mitbringen? Will sagen, trauen Sie sich zu, einen Preis zu nennen? Was wird so eine Maschine mal kosten?
Gut, da ist natürlich auch viel Politik des Herstellers dahinter. Man muss dazu sagen, da können wir mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Am Anfang vor 4,5 Jahren, als der Kollege damit beauftragt wurde, diese Anlage zu entwickeln, ging natürlich auch die Fragerunden bei den einschlägigen Herstellern EOS, Sintratec, etc. los. Sprich, es wurde sich mal erkundigt, welche Maschinentechnik wird gebraucht, wie sieht so eine Regelung aus. Und alle haben eigentlich gesagt, okay, das ist schlicht und ergreifend zu teuer, das kriegt man nicht hin. Mhm. Ja, wir haben es dann gezeigt, es geht doch, vielleicht natürlich nicht immer zu dem aktuellen industriellen Standard, aber auch hier ist wieder viel Optimierung. Wenn man jetzt nur die Integrationseinheit nehmen würde mit Steuerung, dann ist der Geldwert gar nicht so viel, den man dann in die Hand nehmen müsste, wenn ich es überschlagen müsste. Ich glaube, die gesamte Anlage war irgendwo im Bereich 35.000, 40.000. Das ist verhältnismäßig wenig.
So, damit sind wir schon, lieber Herr Zeitler, bei der Schlussfrage. Auf der Druckwelle ist das gerne mal so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel vorausschauend. Die Frage lautet, wird die additive Fertigung mit Endlosfasern die klassischen Herstellungsverfahren mit Verbundwerkstoffen irgendwann komplett ablösen? Sind irgendwann vielleicht sogar großvolumige Teile, was weiß ich, Fahrzeugkarosserien oder sogar Rotorblätter für Windkraftanlagen? Ist sowas denkbar, dass sowas mal im 3D-Drucker hergestellt wird?
Gut, das sind ja eigentlich zwei Fragen. Die erste, wird die additive Fertigung die klassischen Verfahren irgendwann ablösen? Nein, also garantiert nicht. Das ist die gleiche Diskussion, die wir zwischen Elektroverbrenner und so weiter haben. Es wird am Ende immer einen Mix geben. Es gibt Verfahren, die sind für gewisse Anwendungsfälle prädestiniert. Es gibt Verfahren, die sind für gewisse Anwendungsfälle schlicht und ergreifend over the top, nicht produktiv genug. Deswegen haben wir so viele Fertigungsverfahren. Also hier ein ganz klares Nein von mir. Es wird hier immer irgendwie einen Mix geben. Mhm. Und bezüglich des Volumens, ja, warum nicht? Also wir haben ja aktuell auch schon Autoklaven, die ganze Flugzeugteile irgendwo fertigen können. Das ist ja am Ende auch nur ein temperierter Raum. Warum nicht? Noch ist die Maschinentechnik nicht so weit, aber gut, verhältnismäßig oder verglichen mit anderen Fertigungsverfahren ist der 3D-Druck ja auch noch nicht ganz so lange in der Industrie.
Okay, ich werde das beobachten. Herr Zeitler, das war spannend, das hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, Ihnen die Technik ein bisschen nahebringen zu können.
Perfekt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die Folge 93. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen also Sasche. sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Dort finden Sie tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimedial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik. Exklusiv für unsere HörerInnen gibt es jetzt ein unverbindliches Probeabo für 4 Wochen. Der Link steht in den Shownotes, aber ich sage Ihnen hier gleich nochmal, Er lautet www.vdi-nachrichten.com/4WO. 4WO für 4 Wochen. Heute habe ich noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier. www.ingenieur.de/konausgabe-gratis. Ein Wort. Aber auch das ist zu komplex. Ich schreibe es einfach mal in die Shownotes. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen. Auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.